HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Barbara Beuys, Gastgeberin im HR2 Doppelkopf, ist Ursula May. Barbara Beuys ist Schriftstellerin und Historikerin, Bestsellerautorin. Sie hat den Luise-Büchner-Preis bekommen, weil sie mit ihren fundierten historischen Arbeiten in journalistisch lebendiger Darstellung einen wichtigen Beitrag zur Frauengeschichtsschreibung geleistet hat, wie die Jury befand. Barbara Beuys ist auch Journalistin, hat für den Stern und Merian gearbeitet und sie hat viele Bücher über besondere Frauen geschrieben, wie Hildegard von Bingen, die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die Malerin Paula Modersohn-Becker oder Maria Sibylla Merian oder die finnische Malerin Helene Schärfbeck. Ihr jüngstes Buch, und damit wollen wir im HR2-Doppelkopf heute anfangen, ist Preußens erster Königin gewidmet, Sophie Charlotte. Eine geistreiche, kluge Frau, die heute vor allem dadurch bekannt ist, dass sie Berlin zum Spree-Athen gemacht hat, dem zuvor eher spröden Berliner Hof zum ersten Mal europäischen Glanz verliehen hat, indem sie prächtige Feste organisierte, Theater, Musik, internationale Gelehrte und Philosophen an den Hof holte und die selbst auch Musikerin war, Cembalo spielte und die Theateraufführungen am Hof oft selbst auch begleitet hat. Barbara Beuys, herzlich willkommen beim HR2-Doppelkopf. Was hat Sie interessiert an Sophie Charlotte?
An Sophie Charlotte, der ersten preußischen Königin, hat mich mehreres interessiert. Einmal natürlich ihre Persönlichkeit, die aber, so glaube ich, lange, lange Zeit sozusagen verachtet und verzerrt worden ist, und zwar vor allem von preußischen Historikern, denen eine so selbstbewusste und tatkräftige Frau nicht nur unheimlich war, sondern die passte nicht in ihr Bild von einer Frau. Und wenn man das entdeckt, was sie wirklich war, dann ergibt sich eben, wie Sie gesagt haben, dass sie mitgearbeitet hat an dem Ziel ihres Mannes, Berlin und Brandenburg-Preußen auf die europäische Bühne zu setzen. Und sie hat das mit ihrer Intelligenz und Klugheit und einer großen Bildung getan. Und das Interessante ist, dass in ihrer Zeit, dem 17. Jahrhundert, es keinen Gegensatz zwischen Schönheit und Geist bei Frauen gab, wie es dann in den nachfolgenden war.
Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen, was da möglicherweise die Gründe dafür sind. Aber bleiben wir bei Sophie Charlotte. War das eine emanzipierte Frau?
Es ist immer problematisch, solche modernen Ausdrücke zu benutzen. Ich zögere etwas, weil sie in ihrer Zeit nicht herausragt. Diese zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war eine Zeit der Frauen. Wenn Sie an Christina von Schweden denken oder die Künstlerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian, das war in einem gewissen Sinne nichts Besonderes, dass Frauen teilhatten an den wichtigen Themen ihrer Zeit. Aber im Rückblick auf das, was danach folgte, war sie emanzipiert und sie hat vor allem auch diese Freiheit und Offenheit in der Öffentlichkeit ihres Hofes vertreten.
War das also eine Frau, die im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatte, also ihrer Herkunft, ihrer Bildung, all dem, was sie mitbrachte, eigentlich so das Beste aus dem gemacht hat, was sie in dieser Zeit machen konnte?
Das kann man so sagen. Und das Interessante und wahrscheinlich auch Wichtige ist, sie hatte Vorbilder. Das eine war ihre Mutter, die Kurfürstin Sophie von Hannover, ebenfalls sehr gebildet, am Hof von Den Haag, in den Niederlanden aufgewachsen, und zum Beispiel ihre Tante, das war eine evangelische Äbtissin, sowas gab es damals, von Herford, und die war eng befreundet mit dem Philosophen Descartes. Ihre Mutter hatte den Descartes kennengelernt und natürlich hat sie ihre Tochter davon erzählt. Und insofern hat sie das, was da ihr mitgegeben wurde, wirklich aufs Beste ausgearbeitet und zu einer Vollendung geführt.
Was für eine Persönlichkeit hatte Sophie Charlotte? War das eine sehr starke Frau?
Ich glaube, sie hat Verschiedenstes in sich vereinigt. Sie war sicher stark, weil sie wollte etwas durchsetzen. Sie hatte einen Plan für ihr Leben. Sie war zugleich aber, wenn man die Briefe zum Beispiel ihres Freundes, des großen Philosophen Leibniz, liest und auch von anderen, eine sehr menschenfreundliche Person und eine, die sehr kommunikativ war. Das heißt, wenn sie Gäste eingeladen hat an ihren Hof in Schloss Lietzenburg, das Schloss wurde dann später Charlottenburg genannt, dann hat sie Gespräche geleitet, geführt, manchmal sogar provoziert. Sie liebte scharfe Diskussionen und dann aber auch immer die Gegner zusammengeführt. Also da war viele Talente, die da zusammenkamen und sie hat sie alle genutzt.
Sie beschreiben Sophie Charlotte ja auch als eine sehr schöne Frau. Also das war lange vor der Zeit, als Models die Schönheitsideale vorgaben. Wie war das denn im Zeitalter von Sophie Charlotte?
Wir wissen, wie sie ausgesehen hat, nicht nur aus Bildern. Sie ist natürlich gezeichnet und gemalt, sondern es gab ein Kulturjournal damals, das in Paris erschien und das an allen europäischen Höfen gelesen wurde. Mercure hieß es. Und die haben ausführlich über ihre Hochzeit geschrieben. 1684, da war sie 16 Jahre alt. Und genau beschrieben, wie sie aussah. Diese wunderbare weiße Haut, ihr feines Dekolleté, ihre glänzend weißen Zähne und vor allem, das haben alle immer bewundert, ihre schwarzen Locken. Und wie gesagt, in diesem Zeitungsartikel stand dann eben auch, sie ist schön, aber sie ist zugleich geistreich.
Es gibt ja eben auch einige Porträts, da sind auch einige davon in Ihrem Buch dargestellt, Barbara Beuys. Das war natürlich alles im Kontext der Konvention der damaligen Zeit. Was sagen diese Porträts aus über Sie? Also das, das auf Ihrem Buch auch auf dem Cover abgebildet ist, das finde ich, zeigt ja so eine sehr nachdenkliche, aber auch sehr selbstbewusste Persönlichkeit mit sehr klarem Blick auf die Welt.
Dieses Coverbild, das wir genommen haben, ist wirklich einzigartig in der Galerie europäischer Königinnen, denn sie stützt sozusagen in Nachdenkerpose ihren Kopf ab. So wie man es auf der Statue von Rodin sehen kann, viele, viele Jahrhunderte später. Das gibt es nicht als Parallele zu anderen Königinnen. Die haben fein und züchtig auszusehen. Und sie war eine Denkerin. Und man muss dazu auch sagen, dass dieses Staatsporträt eine Aussage ist über ihren Mann zugleich. Denn er hat das natürlich gebilligt. Hätte er gesagt, so darf meine Frau in der Öffentlichkeit nicht auftreten, wäre das nicht zu sehen gewesen.
Über die Ehe zwischen Friedrich und Sophie Charlotte ist ja auch viel geschrieben worden. Was war das denn für ein Verhältnis zwischen diesen beiden?
Man muss ehrlich als Historikerin sagen, dass wir kaum Einblicke in diese Ehe haben. Das fand ganz privat in Hinterzimmern statt, was die beiden sich erzählt haben, ob sie sich gestritten haben oder nicht. Aber es gibt doch gewisse äußere Zeichen, an denen man ablesen kann, die beiden waren ein Team und eben nicht, wie ältere Historiker dargestellt haben, zerstritten, wobei sie immer der Sophie Charlotte die Schuld gegeben haben. Das war eine kalte Person, die ihren Mann nicht geliebt hat. Ich denke, das ist wirklich ein ungeheures Vorurteil. Denn der Hof in Litzenburg, Charlottenburg, den sie geführt hat, war und wurde finanziert von ihrem Mann. Und ihr Mann hat erkannt, der war nämlich auch musisch, der konnte malen, der hat Flöte gespielt, dass die Pracht, die die Sophie Charlotte dort entfaltet hat, vor allem auf musikalischem Teil, die erste Oper wurde dort 1700 aufgeführt, dass das ein Baustein war für seine politische Karriere und sein Ziel, König von Großpreußen zu werden.
Also war das Erfolgsmodell dieser beiden tatsächlich, Teamplayer zu sein?
Ich würde das so sagen. Und das ist eine der neuen Blicke auf diese Person. Und auch wenn spätere Königinnen das nicht mehr sein durften, es ist sicherlich symbolhaft, dass der große preußische Historiker Heinrich von Treitschke am Ende des 19. Jahrhunderts erklärt hat, das Ideal einer preußischen Königin ist die Königin Luise, weil sie keine Spur in der Geschichte hinterlassen hat. Das war damals das Frauenbild. Aber die Sophie Charlotte hat Spuren hinterlassen. Man muss nur die Vorurteile beiseite schieben und sich auf die Suche machen.
Naja, ich denke, das hat auch ein bisschen einen Anteil an dieser Geschichtsschreibung. Sophie Charlotte ist ja die Mutter von Friedrich Wilhelm, den man später den Soldatenkönig genannt hat. Und das war, das schreiben Sie auch, ein extrem schwieriger Mensch, der schon als Kind schwer unter wechselnden Launen zu leiden hatte, der früh ein Interesse am Militär hatte, seine Soldaten dann später aber auch verprügelt und kaserniert hat. Ja, und es gibt eben Historiker, die die Mutter Sophie Charlotte dafür verantwortlich machen, dass er so wurde, wie er geworden ist, weil sie das Kind zu den Großeltern gegeben hatte, bis er 6 Jahre alt war und eben, dass sie gefühlsarm gewesen sei, keine gute Mutter. Also, Sie sehen das anders. Warum?
Ich sehe sehr anders diese Sicht auf die Charlotte als Mutter. Ich denke, es gibt da auch keine wirklichen Beispiele für dieses verzerrte Bild. Man muss sehen, dass der Haupthistoriker, der dieses Bild gezeichnet hat, es in den 30er Jahren getan hat, in einer Biografie über diesen Friedrich Wilhelm. Und er hat ihr vorgeworfen, nicht nur diese Seelenlosigkeit, sondern vor allem, dass sie dem welschen Geist anhing. Und das war der französische Geist. Sie war ein Teil der Frühaufklärung in Deutschland und sie hat versucht, ihrem Sohn diese weltoffene, tolerante Sicht der Frühaufklärung beizubringen. Und das behagte den nationalistischen deutschen Historikern gar nicht. Und es ist erstaunlich, als sie um 1700 eine politische Mission im Namen ihres Mannes nach Brüssel und Den Haag machte. Da war ihr Sohn dabei, hat sich auf diesem politischen Parkett bestens bewegt, elegant, hat Diskussionen geführt. Er war also auch ganz anders, aber das ist eben verschwiegen worden.
Haben Sie denn eine Erklärung gefunden, um mal kurz die Abschweifung zu machen, warum dieser Friedrich Wilhelm ein solch schwieriger Mensch geworden ist, der ja viele Ideale anders dann praktiziert hat, als die er von seiner Mutter gelernt haben kann?
Da muss ich ehrlich sagen, nein. Und ich glaube, das gehört zum Handwerk einer Historikerin dazu, dass sie auch den Mut hat zu sagen, es gibt weiße Flecken in der Geschichte, das ist 300 Jahre her und mehr, und die kann ich nicht ausfüllen. Ich darf aber dann nicht zu Hilfskonstruktionen greifen und sagen, oh je, der ist ja nur von Frauen erzogen worden, wie das eben gemacht worden ist. Das ist wirklich Küchenpsychologie. Also jeder Mensch hat Gründe und Abgründe, die wir nicht erklären können. Und ich sage dann immer gern, auch in Lesungen, schaue doch jeder auf sein eigenes Leben, ob er da alles rational erklären kann.
Sie haben sich ja mit vielen Frauenschicksalen beschäftigt, Barbara Beuys, im Buch über Sophie Charlotte eben auch mit deren Mutter sich beschäftigt, mit der Herzogin Sophie von Hannover. Aber es war ja in dieser Zeit trotz alledem doch ein sehr vorbestimmtes Leben, das also so für individuelle Eskapaden oder Wünsche wenig Raum gelassen hat, oder?
Dem würde ich widersprechen. Nehmen Sie die Zeitgenossin, und zwar die direkte Zeitgenossin der Sophie Charlotte, Maria Sibylla Merian, aus der berühmten Merian-Familie, dem Verlagshaus in Frankfurt. Und die hat übrigens geboren 1648, ein Jahr oder im Jahr des 30-jährigen Krieges, als der zu Ende ging. Die hat ihrem Stiefvater, sie lebte in einer Art Patchwork-Familie, gezeigt, dass ihr Talent das Malen war. Und dann ist sie von ihm, einem holländischen Maler, so ausgebildet worden. Und sie hat für sich selber gewählt, etwas ganz Erstauntes, nämlich sich mit der Insektenkunde und vor allem mit den Raupen zu beschäftigen. Das hat ihr Leben ausgefüllt. Sie hat Erfolg gehabt. Sie wurde eine der größten und Pionierinnen der Raupenforschung in Europa, anerkannt unter Europas Gelehrten, das waren Männer, und hat wirklich ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt.
Wie groß war denn die Macht von der preußischen Königin Sophie Charlotte? Also sie war ja auch eine hervorragende Cembalo-Spielerin. Sie hat sich sehr stark gemacht, Kunst, Musik am preußischen Hof in Berlin. Ja, auch also nicht nur das zu genießen, sondern das auch machtpolitisch einzusetzen. Sie war ja diejenige, die Politik gemacht hat mit den legendären Festen am Berliner Hof, wodurch auch dann der berühmte Satz kommt, dass sie ja Berlin zum Spree-Athen gemacht hat. Also war sie ein politisches Gewicht, Sophie Charlotte?
Das war sie, aber nicht im Sinne einer demokratischen, republikanischen Machtweise. Also das müssen wir ganz auseinanderhalten. Natürlich hat ihr Ehemann, der Kurfürst, und dann ab 1701 König Friedrich die Politik bestimmt. Sie hat nirgendwo auf politischer Bühne mitgearbeitet, obwohl sie zum Beispiel die Botschafter empfangen durfte am Berliner Hof. Ihre Art war es, indirekt mitzuwirken durch diesen glänzenden Hof und vor allem durch die musikalischen, glänzend in Szene gesetzten Aufführungen am Hof in Litzenburg. Und damals wusste aber allerdings jeder, das ist ein politisches Machtinstrument. Der Zeitgenosse Ludwig XIV. In Frankreich hat es vorgemacht, durch seinen glänzenden Hof, durch seine Musik, seine Ballette, dass wer etwas so auf die Beine stellt, Kapellen und Opern, der hat zugleich auch ein politisches Instrument von Repräsentanz in der Hand, mit dem er dann politisch agieren kann.
War denn Ludwig XIV. In gewisser Weise auch das Vorbild für Sophie Charlotte?
Zumindest ihr Hof und das, was dort stattfand, nicht nur für Charlotte, sondern für ganz Europa. Und das heißt auch für ihren Mann, der hatte ein Gespür für diese Art von politischer, kultureller Repräsentanz und wusste, ich muss das auf die Beine stellen, um mein Ziel zu erreichen, König zu werden und damit auf der europäischen Bühne etwas darzustellen.
Wie im Doppelkopf üblich haben Sie auch Musik ausgesucht und unser erster Titel, der stammt von Juliette Gréco, französisch, Sous le ciel de Paris. Und den haben Sie sich ausgesucht, weil eine Frankreich-Reise von Sophie Charlotte im Alter von 11 Jahren nach Frankreich zu einer der schönsten Erinnerungen hatte, die die spätere Regentin erlebt hatte, Barbara Beuys. Was gefällt Ihnen an Juliette Gréco? Warum haben Sie diesen Titel ausgesucht?
Ich bin eine große Liebhaberin von französischen Chansons. Jetzt erstmal egal, ob Juliette Gréco oder Yves Montand, weil ich glaube, das ist ein etwas ganz Besonderes. Und wenn man Frankreich liebt und Paris liebt, dann gehört das einfach dazu. Und in diesem Fall ist es eben eine Brücke zu Sophie Charlotte, die mit ihrer Mutter, als sie 11 war, nicht nur in Paris war, sondern am Hofe von Ludwig XIV. Und auch wenn sie hinterher nichts darüber geschrieben hat, es ist für mich gar keine Frage, dass sie von dort vieles mitgenommen hat in ihr späteres Leben. Übrigens nicht zuletzt die wunderschönen Gärten, die sie dort gesehen hat.
Wir hören das Lied von Juliette Gréco gesungen, Sous le ciel de Paris.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter.
Sie hören HR2, den Doppelkopf, mit Ursula May am Mikrofon. Das war Juliette Gréco mit dem Chanson Sous le ciel de Paris. Und ausgesucht hat sich diesen Titel für den HR2 Doppelkopf die Autorin Barbara Beuys, die Biografin vieler interessanter Frauen. Und ihr jüngstes Buch geht über die erste Königin Preußens, Sophie Charlotte. Und so ein bisschen französische Leichtigkeit in der Kindheit erlebt zu haben, das mag der jungen Prinzessin später geholfen haben. Gerade der Berliner Hof war ja, so beschreiben Sie das, Barbara Beuys, doch auch eine Hochburg der Intrigen. Wie konnte sich die junge Frau dort behaupten, wenn man sich erinnert, die war ja erst 16, als sie ihren Mann geheiratet hat?
Das war allerdings sehr schwierig. Sie hat dann erstmal den von der Mutter ausgesprochenen Rat beherrscht, beteilige dich nicht an diesen Intrigen, und hat eine ganze Weile zugesehen. Es gab auch bittere Jahre. Ihr Schwiegervater, der große Kurfürst, der sie erst sehr freundlich empfangen hat, hat sie dann sehr unschön behandelt. Und eigentlich erst nach seinem Tod 1888, als sie dann Kurfürstin wurde und ihr Mann Friedrich der Kurfürst, konnte sie daran denken, wirklich einen eigenen Hof aufzustellen. Und das hat sie dann klug getan, eben über die Musik. Und sie hat sehr viel gelesen, sie hat sich interessiert, wie gesagt, vor allem für die frühfranzösischen Aufklärer. Und sie konnte abwarten, das war eine große Tugend, bis ein ganz wichtiger Mitarbeiter ihres Mannes, der Ministerpräsident Dankelmann, der die Königin gar nicht mochte, tatsächlich von ihrem Mann verstoßen wurde. Und danach war die Bahn frei, dass sie mehr Einfluss auf ihren Mann hatte.
Also die ersten Jahre waren sehr schwer für die junge Prinzessin. Sie stand auch unter starkem Druck, einen Thronfolger gebären zu müssen. Wie ging die junge Prinzessin damit um? Das ging ja auch hin bis zur üblen Nachrede, als die Prinzessin das dritte Mal schwanger war. Da gab es immer wieder Gerüchte, dass der Ehemann gar nicht der Vater des Kindes war. Das finde ich ziemlich unglaublich für, ja, doch so ein Gebilde wie einen Hof, wo man sich doch denkt, dass da auch eine gewisse Achtung vor den Herrschern sein müsste.
Ach, die Achtung, das war sozusagen, egal ob es Frauen oder Männer betraf, wenn man irgendetwas anderes erreichen wollte und einer Partei angehörte, am Hofe gab es ja Parteiungen. Da war die Partei des großen Vorkurfürsten und da war die Partei seines Sohnes, der Ehemann von Sophie Charlotte, auf den die setzten, die hofften, der große Kurfürst wird bald sterben und dann sind wir an der Reihe. Man muss ehrlich sagen, Sophie Charlotte konnte da nur schweigen und sie hat es klug getan.
Mhm.
Und hoffen, dass ein Thronfolger geboren wird. Und da hat sie sozusagen, das ist ja wie eine Lotterie, Glück gehabt, dass dann der große Kurfürst starb im Mai 1688. Und im August wurde, nachdem zwei Kinder gestorben waren, dann der Nachfolger geboren im August, Friedrich Wilhelm, ein kräftiges, lebendiges Kind. Und wehe, sie hätte damals ein Mädchen zur Welt gebracht. Also da hat sie einfach auch Glück gehabt.
Welche Quellen haben Sie denn zu Rate gezogen? Also wir haben schon gesprochen, da waren vor allem Briefe. Aber von den Briefen von Sophie Charlotte sind gar nicht so viele erhalten. Wie geht man denn dann damit um, wenn man gar nicht so ein reiches Repertoire hat an Quellen, derer man sich bedienen kann?
Man muss dann, und das gilt ja auch für andere Personen in der Geschichte, versuchen, diese Personen indirekt durch andere Quellen einzukreisen. Und in diesem Fall, Sie haben recht, es gibt nicht mehr so viele Briefe, weil ihr Mann, der König, wenige Wochen nach ihrem Tod 1705 mit ihrer ersten Hofdame und dem Sohn auf Schloss Lietzenburg erschien und alle Briefe, die dort noch lagen, verbrennen ließ. Das war eine Aktion, um sich auch selbst zu schützen. Niemand sollte aus diesen Briefen, egal was darin stand, zitieren. Also gibt es nicht mehr so viele, aber es gibt sehr viele Briefe ihrer Mutter. Es gibt sehr viele Briefe von Leibniz. Und in diesen Briefen wird die Sophie Charlotte erwähnt, wird über sie erzählt. Und so kann man also ihre indirekt von Zeitgenossen schon ein Bild aufzeigen. Und das, was man von ihr weiß, was ihre Vorlieben waren, nämlich was sie gelesen hat, französische Literatur, dass sie den französischen Frühaufklärer Pierre Bayle sehr schätzte, dass sie den Freidenker, den manche für einen Atheisten halten, und das war in dieser Zeit fast hochgefährlich, nach Berlin einlud, John Toland. Das sind ja alles Dinge, die etwas über sie aussagen. Und so muss man das Bild einer Person, die vor 300 Jahren gelebt hat, versuchen zusammenzusetzen, sich ihr zu nähern und dem Leser das Gefühl geben, er kann diese Entwicklung mitverfolgen. Wobei es mir auch immer sehr wichtig ist, zu sagen, wir können nicht alles erkennen und das ist eine fremde Zeit. Also Sophie Charlotte oder Hildegard von Bingen ist nicht ein Mensch wie du und ich. Das ist eine falsche Sicht.
Den Fehler macht man sicher oft, wenn man irgendwie über historische Figuren redet und nachdenkt. Ich möchte noch mal nachfragen, was war denn so gefährlich an den Briefen, die Sophie Charlotte geschrieben hat, dass sie vernichtet werden mussten?
Jeder wusste natürlich, der sie kannte und nicht zuletzt ihr Ehemann, dass sie eine spitze Feder hatte und dass sie Kritik geübt hat an dem Hof, vielleicht sogar an ihrem Ehemann in den Briefen an die Mutter, wer weiß es. Und der Ehemann wollte das selber nicht lesen, er wollte aber auch nicht, dass diese Briefe außerhalb des Hofes vielleicht verbreitet wurden und dann irgendjemand in einer Gazette oder einer Zeitschrift oder auch nur als Gerücht sagen konnte, also so wie die Sophie Charlotte ihren Mann in ihren Briefen beschrieben hat, das ist ja das Letzte. Ich denke, es war ein diplomatischer Akt, der aber auch ihr geholfen hat. Denn wir können davon ausgehen, dass sie in ihren privaten Briefen kein Blatt vor den Mund genommen hat.
Tja, und in dieser Intrigenhochburg wäre das vielleicht auch nicht so gut gewesen, diese Briefe zu verteilen. Was war sie denn? Sie haben ja Briefe von ihr tatsächlich auch vorgefunden. Was war das denn für eine Briefeschreiberin? Sind die Briefe vielleicht zu vergleichen mit den Briefen von der Liselotte von der Pfalz, die ja auch sehr frech und sehr direkt waren?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die Lieselotte von der Pfalz, das war ja übrigens ihre Patentante und eigentlich ihre Cousine, hat eine ganz andere Feder geführt. Sie war sehr, ich will nicht sagen ordinär, obwohl dieses auch sein konnte, und zwar bewusst in der Beschreibung ihrer Umgebung. Und sie hat ja wirklich ungehemmt alles beschrieben, Gott sei Dank. Es gibt ja hunderte von Briefen. Die Sophie Charlotte war eher feinfühlig. Und die Briefe, die wir haben, sie hatte ja ein paar Vertraute doch am Hof von Den Haag zum Beispiel. Da hat sie zwar mit spitzer Feder, aber sehr klug und geistreich geschrieben. Also vergleichen würde ich die beiden nicht.
Wie gehen Sie denn grundsätzlich mit diesen Quellen um? Also sind Sie da eher die Historikerin oder eher die Schriftstellerin? Weil ich meine, es ist schon deutlich zu spüren, dass Sie sich da auch ja um eine gewisse Neutralität bemühen, also dem Leser nicht allzu viele Wertungen vorgeben wollen. Ist der Eindruck richtig?
Das ist richtig. Ich würde das sogar als ein Merkmal meiner Bücher von Anfang an bezeichnen, dass ich dem Leser die Quellen präsentiere, zum Teil wie sie sind. Also wenn es deutschsprachige Quellen gibt, auch wenn die schwer zu lesen sind, ich sage dann immer laut lesen, dann kann man das verstehen, weil ich so ein Flair von Fremdheit vermitteln möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass ich, obwohl ich nur Menschen beschreibe und Persönlichkeiten, die mir sympathisch sind, dass ich sie nicht unkritisch sehe. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss nun da jemandem schmeicheln, der Sophie Charlotte, und darf gar nichts Kritisches schreiben. Nein, das darf ich sehr wohl. Und ich versuche, eine gewisse Distanz zu halten.
Wenn ich mir jetzt überlege, Sie haben ja bei Sophie Charlotte tatsächlich ein anderes Bild entworfen und auch ein bisschen sich mit gewissen preußischen Historikern, zumindest soweit sie noch leben, aber Sie haben sich mit denen angelegt und ein anderes Bild vorgegeben. Sie schreiben das jetzt aber nicht so als, naja, als so eine reißerische Geschichte. Hier kommt jetzt das ganz andere Bild der preußischen Königin Sophie Charlotte, sondern das wird schon auch beschrieben und auch deutlich gesagt, aber es wird nicht so reißerisch formuliert. Warum das?
Ich glaube, das habe ich gar nicht nötig. Ich versuche, durch Argumente und durch eine innere Logik zu überzeugen. Reißerisch nicht, aber andererseits ist es ja auch immer mein Ziel, etwas Spannendes zu schreiben, egal ob es um eine Königin oder um eine Malerin geht. Und ich vertraue darauf, dass die ruhige dokumentarische Schreibweise, die ich sozusagen vorbringe, ohne dass es langweilig wird, und ich will ja nicht für Akademiker schreiben, dass die am Ende die Menschen, die das Buch kaufen, überzeugt.
Barbara Beuys im HR2 Doppelkopf. Wie sehr tauchen Sie denn dann ein in das Leben der Frauen, deren Biografie Sie schreiben? Also im Buch über Sophie Charlotte schreiben Sie zum Beispiel auch über Iburg, das ist der Wohnsitz der Eltern von Sophie Charlotte gewesen. Wie wichtig ist es, die Orte des Geschehens auch aufzusuchen, also in gewisser Weise nachzureisen, wo die entsprechende Person gelebt hat?
Das ist ganz wichtig. Und es ist auch sozusagen das Sahnehäubchen oder die Sahnehaube meiner Recherchen. Denn ich mache das bei allen Büchern. Ob es Iburg ist, das Schloss im Westfälischen, oder ob es Helsinki ist oder ob es Paris ist, was bei vielen Büchern bei mir vorkommt. Ich gehe an die Orte oder Amsterdam. Es gibt ja ein Buch über Amsterdam in der Besatzungszeit. Die Orte, in denen Menschen gelebt haben, sind sehr wichtig. Und ich finde, das ist auch ein gutes Hilfsmittel für die Leserinnen und Leser, sich diese Plätze vorzustellen und möglicherweise sie auch zu besuchen und auf den Spuren der Charlotte dort umherzugehen. Also das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Bücher und auch dessen, was ich mir selber gerne antue.
Barbara Beuys im HR2 Doppelkopf. Es ist Zeit für den nächsten Musiktitel. Da sind wir wieder bei der preußischen Königin Sophie Charlotte. Und für Sie haben Sie die niederländische Fassung eines Liedes von Reinhard May ausgesucht. Was hat es denn damit auf sich?
Das erscheint auf den ersten Blick sicherlich sehr seltsam. Zum einen bin ich ein Fan von Reinhard May und ich finde, er bringt eine ganz ungewöhnliche Symbiose zustande von Nüchternheit, aber auch Poesie. Das betrifft die Texte und auch die Musik seiner Chansons. Dass er auch französische Chansons singt und getextet hat, ich glaube, das ist vielen bekannt. Vielleicht aber nicht so sehr, dass er auch zum Beispiel sein Lied »Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich noch« eben übersetzt hat ins Niederländische. Und ich finde das als ein besonderes Zeichen gegenüber diesem kleinen Land, in dem viele deutsche Touristen umherreisen und denken, wir sprechen Deutsch, das müssen die doch verstehen, die Niederländer. Und das ist eigentlich eine Desavouierung eines Volkes, das klein ist, aber sehr groß in der europäischen Geschichte. Und zugleich ist wiederum die Brücke zu Sophie Charlotte. Sie hat das Land geliebt. Sie war dort in Amsterdam als kleines Kind, dann in Brüssel und Den Haag. Und sie hat sich dort immer frei gefühlt in dieser weltoffenen und schon damals liberalen Atmosphäre. Also der deutsche Titel heißt »Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich noch«. Jeder kennt den, wer Reinhard May kennt. Und im Niederländischen singt er »Als de Dag van toen«.
Wir hören es mal.
Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou. Als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon.
Als de dag van toen. Auf Niederländisch gesungen von Reinhard May, ausgesucht von der Schriftstellerin und Biografin wichtiger Frauenpersönlichkeiten Barbara Beuys hier im HR2 Doppelkopf. Frau Beuys, Sie haben sich mit vielen wichtigen Frauen und deren Geschichte beschäftigt. Es waren immer sehr eigenständige Frauen. Ist das so eine Art Auswahlkriterium für Sie, sich mit einer bestimmten Frau zu beschäftigen?
Mir liegt daran, und vielleicht darf ich da nochmal auf den Anfang zurückkommen, als Sie den Luise-Büchner-Preis zitiert haben, den ich bekommen habe, wo die Rede ist von Frauengeschichte. Das ist ein widersprüchliches Wort und im Kern gehe ich davon aus, dass es weder Frauen- noch Männergeschichte gibt, sondern es gibt Geschichte, in der Frauen und Männer eine größere oder kleinere Rolle spielen. Dass die Frauen so lange in der europäischen Geschichte verdrängt waren, nicht in der Öffentlichkeit auftreten durften, das ist richtig, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Und wir dürfen nicht in die Falle der männlichen Historiker gehen, die das so beschrieben haben. Denn es gibt Zeiten, und Sophie Charlotte ist ein wunderbares Beispiel, aber auch die Jahre davor, im Mittelalter, im hohen Mittelalter, wo Frauen sehr wohl in der Öffentlichkeit auftreten durften und eine Rolle spielten. Und mir kommt es darauf an, solche Spuren von Frauen zu entdecken, um die Geschichte in ein anderes Licht zu stellen und auch um Modelle und in gewissem Maße Vorbilder aufzuzeigen, die nicht aus Luftschlössern bestehen, sondern Realität sind. Und darum ist es einfach für mich so spannend, diese Frauen in der Geschichte zu entdecken.
Gibt's denn da so etwas wie ein Muster, wie diese Frauen sich entwickeln konnten? Also in Gesellschaften und Zeiten, wo eben ja von Frauenbewegung nicht die Rede war, aber wo das viel selbstverständlicher gelebt wurde. Also wenn man sich erinnert, dass Sie gesagt haben, es war eben zu Zeiten von Sophie Charlotte überhaupt kein Makel, gleichzeitig klug und schön und geistreich zu sein, dann liegt doch eigentlich die Frage nahe, ob die Frauen in manchen früheren Jahrhunderten es vielleicht doch auf eine Art viel leichter hatten als heute. Wie beurteilen Sie das?
Auf eine gewisse Weise ja. Das gilt zum Beispiel auch für die Theologie und für die Kirchengeschichte. Ich habe ja eine Biografie über Hildegard von Bingen geschrieben, das 11. Jahrhundert. Und da gibt es Parallelen, nicht nur zu Sophie Charlotte, sondern auch zu, so seltsam das klingt, der Malerin Paula Modersohn-Becker oder auch zu anderen Frauen, die ich beschrieben habe, zum Beispiel die Droste, die Dichterin. Ich glaube, was diese Frauen verbindet, ist, dass sie sich ein Ziel gesetzt haben, dass sie zielstrebig und aktiv auf dieses Ziel hingearbeitet haben, ohne aber mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich sage immer, die Hildegard von Bingen wollte nicht als Hexe verbrannt werden, was sehr möglich war in ihrem Jahrhundert. Das heißt, sie waren auch klug. Also sie waren nicht einfach nur klug im Sinne, dass sie etwas vorzuweisen hatten, sondern sie haben auch diplomatisch agiert und sie haben in Zeiten gelebt, wo sie das ausnutzen konnten oder ausgenutzt haben, dass sie die Möglichkeit hatten, als Frau in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und wir vergessen einfach, weil unser Blick immer nur auf das 19. Jahrhundert fällt. Und das 19. Jahrhundert ist ein extremes Jahrhundert. Frauen gehörten Kinder, Küche, Kirche in den Hintergrund. Sie durften nicht öffentlich auftreten. Und davor liegen eben andere Zeiten. Und das versuche ich aufzuzeigen.
Also ich hatte mir überlegt, als eine Frage, die vielleicht auch gar nicht so angemessen ist, wenn man das so berücksichtigt, was Sie sagen. Also dass ja auch jede für ein autonomes Leben einen gewissen Preis zahlen musste. Also Kinderlosigkeit oder der Weg ins Kloster. Ist das denn, wenn Sie so über die Jahrhunderte gucken, überhaupt ja die angemessene Frage, ob Frauen einen Preis für ihr autonomes Leben zahlen müssen?
Ich denke, das kann man nicht so generell beantworten. Nehmen Sie Maria Sibylla Merian, die war verheiratet, die hatte zwei Töchter, die sie auch wieder ausgebildet hat als Malerin. Das ist mal so, mal so. Also zur Zeit der Hildegard von Bingen war das wirklich die beste Gelegenheit, selbstständig zu sein, in ein Kloster zu gehen. Und wenn man dort Karriere machte, wie sie als Äbtissin, dann hatte man eine große Macht. Es ist immer problematisch in der Geschichte und im Rückblick zu verallgemeinern, wobei man gewisse Linien schon auszeichnen muss. Für die Leserinnen und Leser, die sind ja jetzt keine Experten und können da im Detail nicht reingucken. Was ich versuche, ist eben beides aufzuzeigen, die allgemeine Linie, aber eben auch die Differenz der verschiedenen Personen, die ich darstelle.
Wir haben es schon gesagt, Sie sind ja auch Trägerin des Luise-Büchner-Preises, benannt nach Luise Büchner, die sich vor allem auch dafür eingesetzt hat, dass Frauen einen ordentlichen Beruf lernen können. Wenn Sie die Lage der Frauen heute ansehen, Barbara Beuys in HR2 im Doppelkopf, was haben wir erreicht? Wo stehen wir heute jetzt gerade so im historischen Vergleich?
Das ist ein guter Rückblick auf die Luise Büchner, denn sie hat das getan, was das Hauptziel der meisten Frauen in der Frauenbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war, die gesehen haben, auch da wieder klug, wir können uns politisch nicht durchsetzen. Wir rennen uns den Kopf ein, wenn wir das Wahlrecht fordern, wir bekommen es nicht. Aber wir können die Ausbildung von Frauen fordern und auf diesem Weg sozusagen durch die Hintertür eine wichtige Stellung in der Öffentlichkeit einnehmen. Heute sind Frauen politisch gleichberechtigt. Obwohl es eben so traurig ist, dass so wenig Frauen wie nie zuvor heute im Bundestag sitzen. Andererseits haben sie auch alle Chancen berufsmäßig. Aber auch da muss man sehen, dass zum Beispiel an den Universitäten nur 25% der Professoren und Professorinnen Frauen sind. Das heißt, es ist überall noch viel nachzuholen. Und das, was die Frauen der Frauenbewegung vorgegeben haben, ist noch nicht erreicht, aber wir haben die Möglichkeiten, mehr zu tun.
Wenn Sie, Barbara Beuys, auf Ihr eigenes Leben blicken, das ist ja doch auch schon ein Beispiel für ein autonomes Leben. Zumindest wirkt es von außen so, wenn man die Eckdaten liest. Journalistin, erfolgreiche Biografin, Autorin, Bestsellerautorin. Das wirkt sehr selbstbestimmt. Wie sehen Sie das selbst?
Dem würde ich zustimmen. Ich habe mir das von Anfang an vorgenommen, nicht irgendwo in der letzten Reihe als rankendes Efeu sozusagen der Männer zu existieren. Aber wenn ich zurückblicke, ich habe ja angefangen beim Stern 1971 und da gab es ungefähr 60, 70 Redakteure in der Redaktion und drei Frauen. Eine Frau war für die Mode zuständig, eine für Frauen und Familie und dann kam ich sozusagen als weiße Rabe da hinein, Akademikerin und wild entschlossen, nicht auf Frauenthemen erstmal zu setzen. Ich finde, das ist sehr wichtig und das war auch eine Strategie und habe mich da auch gut gehalten. Und dann auch sozusagen bin ich weiter aufgestiegen. Am Ende war ich ja dann die Textchefin beim Zeitmagazin und bin freiwillig dort zurückgetreten, um nur noch Bücher zu schreiben. Also es ist ein für die Zeit typisches Frauenleben gewesen. Und ich versuche auch immer anderen mitzuteilen, man muss schon selber dafür sorgen, dass man also seinen Mund aufmacht. Aber es gibt auch Hindernisse, die man in den letzten Jahren nicht überwinden konnte und die auch noch heute noch da sind. Das ist gar keine Frage.
Wie erleben Sie denn, Barbara Beuys, in diesem Kontext diese Sexismusdebatte, die zurzeit gerade läuft, also mit der MeToo-Debatte und mit Donald Trump in Amerika und mit Dieter Wedel hierzulande, wo ja einfach dieses Thema Belästigung, Übergriffigkeit von Männern gegenüber Frauen doch wieder sehr viel stärker in die Gegenwart geholt worden sind, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war?
Also mir selber ist nichts dergleichen passiert, aber natürlich weiß ich genug aus dem Ende der 90er Jahre, was da auch im Journalismus alles lief. Und ich kann nur sagen, diese Debatte ist sehr wichtig. Natürlich gibt es Übertreibung, aber da müssen wir nicht drüber reden. Und wenn versucht wird, das klein zu reden und zu sagen, ach, ihr Frauen habt euch nicht so, dann geht das völlig am Thema vorbei. Es ist einfach wichtig, dass das auf die Tapete kommt, in die Diskussion und dass dann aber auch Konsequenzen gezogen werden in der Praxis.
Der letzte Musiktitel in unserem HR2-Doppelkopf stammt von Arcangelo Corelli. Damit sind wir wieder bei Sophie Charlotte. Denn Corelli hat dieses Stück für die Königin komponiert, obwohl er sie persönlich gar nicht kannte, Barbara Beuys in HR2 im Doppelkopf. Wie kam das denn?
Das ist wieder so ein weißer Fleck, den man so oder so interpretieren kann. Und es ist typisch, dass dann in den meisten Büchern steht, ja, der Corelli, der kannte die Königin nicht, aber er hat als Instrument des Papstes gehandelt, der darauf hoffte, dass die Sophie Charlotte und ihr Mann katholisch wurden, nur um dann König und Königin zu werden. Punkt. Das mag sein, aber es gibt dafür keinerlei Beweise. Und ich finde, die Interpretation ist für mich viel überzeugender zu sagen, der Ruf der Königin als Musikkennerin und Liebhaberin war weit in Europa verbreitet. Und also hat der Corelli, der das auch wusste, aus persönlichem Engagement gesagt, dieser Sophie Charlotte, die damals noch Kurfürstin war, der widme ich ein Musikstück als Bewunderung. Warum soll eine solche Beweisführung nicht möglich sein, wenn genau die gegenteilige auch Beweisführung möglich ist, ohne aber, dass man jetzt schriftliche Quellen darüber hat.
Eine wunderbare Interpretation, auf jeden Fall. Gast im Doppelkopf war die Schriftstellerin und Trägerin des Luise-Büchner-Preises, Barbara Beuys. Herzlichen Dank nach Köln, wo Barbara Beuys uns zugeschaltet wurde. In Frankfurt war Ursula May die Doppelkopf-Gastgeberin. Und wir hören jetzt zum Abschluss unseres HR2-Doppelkopfes das Concerto Grosso in D-Dur, gespielt von Antonello Cristofari mit der Società Corelli. Herzlichen Dank.